Ich glaube, hilf meinen Unglauben. Das ist ein Vers aus der Bibel, aus einem von den vier Berichten, die über Jesus berichten, aus den vier Evangelien. Und es wurde ausgelost als Jahreslosung. Es gibt so eine christliche Organisation, die lost immer Verse aus. Und dieses Jahr diesen Vers. Und für viele Kirchen und Christen steht er so über das Jahr. Ja, ich glaube, aber hilf meinen Unglauben. Und ich habe euch eine Grafik mitgebracht von einer Designerin, die ich finde sehr gut ausgedrückt hat, was wir jetzt hoffentlich gleich hier sehen können. Da seht ihr ein Glas und das drückt diese Gleichzeitigkeit aus. Natürlich, wenn das Glas ganz voll ist, dann ist nur Glaube da und wenn es ganz leer ist, dann ist nur Unglaube da. Aber oftmals ist es ja gerade zwischendrin. Also ich glaube, aber gleichzeitig ist auch Unglaube da. Diese Gleichzeitigkeit in unserem Leben. Und vielleicht kennst du das und ich möchte heute darüber sprechen, wie Glaube und Zweifel, Glaube und Unglaube, wie das zusammengehört in unserem Leben, warum es so wichtig ist, dass wir ehrlich sind und wie Jesus selbst, Christus selbst, unseren Glauben dabei stärkt. Also Glaube und Zweifel, die gehören zusammen. Ehrlichkeit ist so wichtig und wie Christus unseren Glauben stärkt. Und ich möchte euch mitnehmen in diese Geschichte, in dem der Mann, das ist ein Mann, ein Vater, diesen Satz gesagt hat. Es steht im Markus-Evangelium, Kapitel 9. Und da ist eine große Menschenmenge zusammen und die diskutieren und dann kommt Jesus dazu und fragt, was ist eigentlich los? Und als er diese Frage stellt, kommt dann dieser Vater. Und ich lese in Markus 9, ab Vers 17 und dort steht dann einer, also der Vater, aus der Menge antwortet zu Jesus. Meister, ich bin mit meinem Sohn gekommen, ich wollte mit ihm zu dir, weil er einen stummen Geist hat. Wo immer dieser ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Dem Jungen tritt Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, doch sie konnten es nicht. Was seid ihr nur für eine ungläubige Generation, sagte Jesus zu ihnen. Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Und man brachte ihn und so wie der Geist Jesus erblickte, riss er den Jungen hin und her, sodass dieser hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf den Boden wälzte. Wie lange geht das schon so mit ihm, fragte Jesus den Vater. Von klein auf, antwortet der Mann. Oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab doch Erbarmen und hilf uns und erbarme dich mit uns und hilf uns. Wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnete Jesus, für den, der glaubt, ist alles möglich. Da rief der Vater, man kann übersetzen, er schrie, ich glaube, aber hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Und als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, trat er dem bösen Geist mit Macht entgegen. Du stummer und tauber Geist, sagte er, ich befehle dir, verlass diesen Jungen sofort und geh nicht wieder in ihn hinein. Da schrie der Geist auf, riss den Jungen heftig hin und her und verließ ihn. Der Junge blieb regungslos liegen, sodass die meisten dachten, er sei tot. Doch Jesus ergriff ihn bei der Hand, um ihn aufzurichten, da stand der Junge auf. Also in der Situation, da ist ein Vater, der total verzweifelt ist, der vielleicht schon seit Jahren, seit der Geburt versucht, dass sein Junge geheilt wird. Aber es gibt keine Chance, immer wieder diese Situation, lebensgefährlichen Situation. Und interessant, dass in einem anderen Evangelium, Matthäus-Evangelium, auch von der Situation berichtet wird. Und dort schreibt er, der Junge hatte Epilepsie und einen bösen Geist. Also beides. Sowohl diese Krankheit, aber auch einen bösen Geist. Und ich kann heute auf der Predigt nicht jetzt eingehen, so arg, was ist denn das, ein böser Geist? Ja, fällt vielen vielleicht schwer, das zu glauben. Aber die Bibel spricht davon, dass es auch böse Geister gibt, Okkultes, was Menschen negativ beeinflussen kann. Und der Junge hatte beides. So stark, dass der Vater jeden Tag Angst um ihn hatte. Und dann geht er zu diesem Jesus, weil er von ihm gehört hat, und versucht nochmal sein letztes Glück, seine letzte Hoffnung. Und die Jünger können nicht helfen. Und dann geht er zu Jesus und sagt, bitte Jesus, hab Erbarmen. Und dann sagt Jesus, ja, wenn du glaubst, ist alles möglich. Und dann sagt der Vater diesen Satz und er ruft und sagt, Jesus, ich glaube ja, aber bitte hilf meinem Unglauben. Also der Vater, der ist ehrlich. Jesus, ich glaube, dass du was machen kannst, aber gleichzeitig muss ich ehrlich sagen, ich habe Zweifel. Schon seit Jahren versuche ich es. Und deine Jünger können es auch nicht und ich bin mir nicht ganz so sicher, ob du jetzt noch was machen kannst. Also diese existenziellen Situation, wo er nicht mehr weiter weiß, sagt er diesen Satz. Und wir spüren die Spannung, ja, von der Hoffnung, die er hat und gleichzeitig auch dieser Erfahrung, ich weiß nicht, ob es noch was wird. Also hier geht es nicht Allein um eine Glaubensdefinition, ja, ich zu Hause in meinem Schreibtisch schreibe, was ich alles für wahr halte, was auch ein wichtiger Aspekt des Glaubens ist. Und hier geht es um jemanden, der einfach keine Hoffnung mehr hat und mit allem, was er noch hat, zu diesem Jesus kommt, der sehr verzweifelt ist. Und Jesus sieht beides und Jesus weiß, dass auch beides immer zusammengehört. Glaube und Unglaube, auch dieser Zweifel, den wir haben. Und ich weiß nicht, wie es bei dir gerade so mit dem Glauben ist, wie viel Zweifel du hast oder wie viel Glauben du hast. Aber ich möchte dir sagen, es ist normal, dass beides immer zusammengehört. Der dänische Philosoph, eigentlich ist er gar kein Philosoph, sondern er sieht sich als religiöser Schreiber, er war auch Christ, der viel mit dieser Frage gerungen hat, was ist Glauben, Søren Kierkegaard heißt er. Der hat gesagt, wisst ihr, Glaube ist ein Sprung ins Ungewisse. Glauben ist ein Sprung zu Gott hin, und du kannst dir nicht immer sicher sein. Kierkegaard sagt, es ist ganz normal, dass du Zweifel hast. Das ist sozusagen manchmal die Vorbedingung für deinen Glauben. Weil wenn du dich wirklich auf Gott einlässt, dann musst du deine eigenen Sicherheiten loslassen. Das, wo du selbst aufbaust, wo vielleicht auch dein Intellekt dir alles so aufbaut. Manchmal gibt es eine Situation, da springst du dann einfach auf Gott zu ins Ungewisse. Auf den Gott, der zu dir sagt, ich bin da, vertrau mir. Und deswegen können Glauben und Zweifeln oft zusammen. Zweifeln halten unseren Glauben manchmal lebendig. Ja? Zweifeln sind wie die Ameisen in der Hose des Glaubens. Sie halten ihn wach und in Bewegung. Zweifel sind manchmal wie die Ameisen in deiner Hose des Unglaubens. Hast du schon mal so erfahren? Ja, du hast Zweifel, du ringst was damit, aber gleichzeitig merkst du, das hält mich auch lebendig. Kannst du fast nicht glauben, ne? Aber ich habe das selber auch schon so oft erfahren, weil Glaube eben nicht so was ist, was du einfach abhaken kannst. Ja, ich habe meinen Führerschein gemacht mit 18, jetzt weiß ich, wie es geht. Ich habe meine Ausbildung gemacht, die weiß ich, wie es geht. Jetzt glaube ich, jetzt weiß ich, wie es geht. Und dann ist es abgehakt. So ist Glauben nicht. Weil Glauben und Vertrauen mit Gott mehr so ist wie eine Beziehung, nicht wie eine To-Do-Liste. Und wenn du jetzt mal deine Beziehung anschaust, eine Freundschaft oder vielleicht Partnerschaft oder Ehe, dann funktioniert es wahrscheinlich nicht so wie eine To-Do-Liste. Ah, ich kenne meinen Partner, ich weiß schon, wie er tickt, alles abgehakt und jetzt geht's weiter. Sondern die Beziehung heißt, dass du dich auf den anderen einlässt, ihm vertraust und dass es dynamisch ist, weil ihr seid dynamisch, euer Alltag ist dynamisch, es ist immer wieder auch anders. Und das Vertrauen mit Gott ist ähnlich. Du lässt dich auf ihn ein, er wirkt auch in deinem Leben und du gehst durch verschiedene Phasen und da gehört auch immer wieder Zweifeln dazu. Beides gehört zusammen. Dein Zugehen zu Gott und Gottes Wirken in deinem Leben. Ich finde es spannend, wenn wir manchmal uns den Schritt auf Gott zugehen und gleichzeitig aber auch merken, wie er auf uns zugeht. Und manchmal wissen wir gar nicht, ist es jetzt Gott, der zuerst in meinem Leben wirkt oder bin ich es? Und Paulus beschreibt es mal so spannend in einem Vers an die ersten Christen, die angefangen haben zu glauben, dass beides dazugehört. In Philipper 2 schreibt er, also an diese ersten Christen, sagt er, liebe Freunde, als ich bei euch war, habt ihr meine Anweisung immer treu befolgt. Jetzt in meiner Abwesenheit müsst ihr noch mehr darauf achten, dass Gottes Liebe in eurem Leben sichtbar wird. Deshalb gehorcht Gott voller Achtung und Ehrfurcht. Also Paulus sagt, schau mal, ihr sollt mit allem, was ihr habt, darauf achten, dass die Liebe Gottes sich in eurem Leben zeigt, dass ihr gehorsam seid. Gehorsam heißt, dass ich so stark Gott vertraue, dass ich auch danach handle, dass es in meinem Leben zeigt. Tut alles dafür, weil ihr Gott vor ihm Ehrfurcht habt und geht diesen Schritt, ja, lebt danach. Und dann sagt er ein Vers später aber Folgendes, denn Gott bewirkt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen. Und er gibt euch die Kraft zu tun, was ihm Freude macht. Also gleichzeitig ist es eigentlich Gott, der in uns diesen Wunsch weckt, dass wir überhaupt glauben, dass wir uns auf ihn einlassen und dass wir danach leben. Und wir merken, hier ist so eine Wechselwirkung da. Ich lasse mich auf Gott ein, Gott wirkt an mir. Also ich kann es auch nicht immer genau definieren, wie das abläuft. Jesus sagt mal, mit dem Glauben ist es so wie mit dem Wind. Ja? Stell dir vor, du gehst spazieren hier im Schwarzwald und dann kommt plötzlich ein Wind und du weißt nicht, woher der Wind kommt. Aber du spürst, dass er da ist. Und Jesus sagt, wenn Gott in deinem Leben wirkt, dann ist es manchmal wie im Wind. Du merkst, er ist da, er spricht dich an, er ist in deinem Leben, er klopft an deine Tür, aber du kannst jetzt nicht genau sagen, warum oder woher das kommt. Und warum gerade bei dir und vielleicht beim anderen nicht. Aber wenn du merkst, dass er da ist, dann ist es wichtig, dass du dich auf ihn einlässt. Wenn du spürst, er ist da, dann geh den Schritt. Und so ist es immer wieder eine Beziehung, eben so eine Wechselwirkung mit Gott. Wo stehst du gerade mit deinem Glauben? Wo hast du gerade Zweifel? Das fällt mir echt schwer, da kann ich nicht glauben. Und da ist so wichtig, du kannst mit beidem wie der Vater zu Christus kommen. Das ist mein zweiter Gedanke. Sei ehrlich. Sei doch ehrlich und hab keine Angst, du kannst genau so zu Christus kommen. Die meisten von uns, die heute hier sind, und ich glaube, deine Freunde, deine Nachbarn und Arbeitskollegen, die haben das Glas nicht immer voll und auch nicht immer leer, sondern es ist mal voller, mal leerer. Und wir sind als Kirche auch nicht die Leute, die immer das Glas voll haben, überhaupt nicht. Sondern wir sind eigentlich eine Gemeinschaft von Leuten, die uns ermutigen zu glauben, aber wir kennen es auch, ja. Wir sind an verschiedenen Phasen stehen wir und du stehst auch in einer bestimmten Phase. Natürlich gibt es vielleicht die Leute, bei denen ist das Glas immer voll, die sagen, hey, ich kenne das gar nicht, mit Zweifeln. Und vielleicht gibt es auch die Leute, die sagen, ich bin immer total sicher, dass es überhaupt nicht Gott gibt, ja. Wir leben nur im Hier und Jetzt. Also ganz immanent auf Menschen fokussiert, also es kann es nicht geben, dessen bin ich mir absolut sicher. Aber die meisten, glaube ich, die zweifeln immer wieder. In ihrem Glauben, aber auch in ihrem Unglauben. Auch ich kenne viele Freunde auch, die sagen, ja, ich kann eigentlich nicht an Gott glauben, aber mal ganz ehrlich, irgendwie habe ich schon die Sehnsucht danach oder irgendwie merke ich, das kann es doch auch nicht sein, nur hier und jetzt und es war's. Und das ist so wertvoll, wenn wir ehrlich sind miteinander. Wenn wir sagen, ja, ich habe auch Zweifel, egal wo ich stehe. Und wenn es jemand dir sagt, dass du dann nicht sagst, wie kannst du nur Zweifel haben, sondern hey, ich kenne es auch. Danke, dass du das sagst, lass uns drüber reden. Weil dann können wir ehrlich sein und dann kann auch der andere mich ermutigen. Bonhoeffer hat mal gesagt, dass der Christus im Anderen oft stärker ist als der in mir. Also das heißt, wenn ich Zweifel habe in meinem Leben und ich rede mit jemandem drüber und sage, du, ich habe gerade echt Zweifel, ich kann es gerade gar nicht glauben und der andere hört mir zu und ermutigt mich, dass es auch viel stärker ist als das, was ich mir selber sozusagen alleine abmachen kann. Ich brauche den anderen. Ich habe in meinem Leben auch schon große Glaubenskrisen gehabt, Zeiten, wo ich überhaupt nicht geglaubt habe. Und eine Krise hatte ich mal als Student. Da habe ich Theologie studiert. Und dann habe ich studiert und eigentlich, ja toll, die Bibel, was man alles entdecken kann und der Glaube und Jesus in der Mitte und wie das Sinn macht, ja, und wie das Buch doch schon auch Sinn macht, auch die Zusammenhänge. Aber dann kam eine Phase, da konnte ich das nicht glauben. Ja, was war eher so, hey, was ist, wenn das alles erfunden ist? Ich meine, das ganze Neue Testament, ja, das mit der Auferstehung und so, hey, das ist nicht erfunden. Und Christus war eigentlich so in der Zeit so ganz wichtig für mich, ja. Und ich habe so meine Lebensmittel, ich will mich nach ihm ausrichten. Und plötzlich kommen diese ganz starken Zweifel, ist es vielleicht alles erfunden? Und es tut schon weh. Weil wenn das alles erfunden ist, dann bricht ja das, was ich bisher als Mitte hatte, eigentlich komplett weg. Was ich bisher anderen erzählt habe, ist dann Quatsch. Und so eine Krise, die tut dann weh, weil man sich denkt, ja, was ist jetzt los? Ich bin froh, dass dann nach einer Weile ich das wieder greifen konnte, ja, auch sehen konnte, es gibt viele gute Argumente, aber auch gemerkt habe, wie Gott zu mir spricht in mein Leben und auch zu anderen. Und im Nachhinein kann ich sagen, so eine Krise hat mich eigentlich gestärkt. Ja, ich weiß, wie es sich anfühlt, ich weiß, wie Menschen denken, die vielleicht das überhaupt nicht verstehen können. Und in der Krise lernen wir oft auch verständnisvoll zu sein mit anderen. Aber wie gut, dass in der Zeit ich auch mit manchen drüber reden konnte. Ja, auch als vielleicht angehender Pastor sozusagen, hey, ich habe da voll die Zweifel. Ja, gut, dass du sagst. Lass uns drüber reden. Ich kenne das auch. Ein Grund manchmal, warum Menschen ganz vom Glauben weggehen, ist, wenn sie so denken, Glaube ist immer nur, wenn das Glas ganz voll ist. Also das ist die einzige Möglichkeit. Das Glas muss immer ganz voll sein. Aber dann merken sie, hey, bei mir ist das Glas gar nicht ganz voll. Also stimmt was bei mir nicht. Oder ich kann so nicht mit Zweifeln, entweder voll oder leer. Also dann lasse ich es ganz sein. Und es ist Wir wollen eine Gemeinschaft sein, wo wir offen sind. Und es, jeder von uns kommt mal in Krisen rein. Und jeder von uns geht auch durch verschiedene Phasen im Leben. Es gibt auch manche Wissenschaftler, die das so aufzeigen, wie in manchen Lebensphasen du Zweifel hast, auch wenn du glaubst. Eine Phase zum Beispiel vom Kind zum Teenageralter. Oder wenn junge Leute von zu Hause weggehen in eine andere Stadt, um zu studieren. Ja, und wenn Kinder beispielsweise anfangen im Teenageralter und du bist Eltern und sagen, ja, Papa, ey, was soll das eigentlich? Ja, kein Mensch, wie kann man an sowas glauben? Dass du dann sagst, hey, ich verstehe dich. Ich habe auch schon so gedacht. Lass uns drüber reden. Vielleicht kann ich dir helfen. Vielleicht habe ich jetzt auch keine Antwort. Aber dann möchte ich für dich beten oder lass uns gemeinsam auch die Zweifel zu Gott bringen, zu Christus bringen. Und wir können so sensibel sein für unsere Freunde und Bekannten. Und wenn dich jemand mal fragt, sagt du, ich glaube eigentlich gar nicht, aber ich habe gerade so Zweifel, ob das einzigste Modell ist im Leben. Du bist doch Christ oder so, ja? Wie ist denn das bei dir? Dass du sagst, hey, toll, dass du mich fragst. Ich bin auch nicht immer mit voll so, aber ich kann dir vielleicht helfen, wie das bei mir ist. Dass wir so eine Atmosphäre schaffen können. Gut, dass du die Frage stellst. Und das Ehrlichsein, was ich so stark finde, was der Vater macht in seiner Ehrlichkeit, er redet nicht nur drüber, sondern er kommt damit zu Gott. Und ich glaube, das ist eine Stärke, was wir machen können. Wir können andere vor Gott bringen. Ich sage manchmal zu Leuten, hey, ich merke gerade, wie du Zweifel hast oder wie es dir schwierig ist, darf ich für dich beten? Bisher hat noch keiner gesagt, nee, bitte nicht. Vielleicht hat er es gedacht, ja, aber er hat gesagt nicht. Und ich will aber eigentlich auch mehr im Moment schon auch beten, sagen, du, wir telefonieren gerade, wäre es für dich okay, wenn ich jetzt einfach ein Gebet spreche? Wir sind gerade im Café, du, wenn es dir nichts ausmacht, ich würde einfach jetzt das vor Gott bringen. Ich weiß jetzt auch nicht die Lösung, aber ich kenne jemanden und so, und wir können es ihm bringen und da gibt es so eine Jahreslosung und der ist dann auch mit seinem Zweifel. Ich möchte Mut machen. Letztes Jahr hatten wir Besuch von Brasilianern und es hat mich so überrascht, wie die ticken. Die kamen hierher und dann wollten die Freiburg angucken und es ist ja schön, wenn man Besuch hat, dann kann man mal seine eigene Stadt erkunden. Und dann sind wir nach Freiburg gegangen, aufs Münster hoch, die Treppe da hochgelaufen und der eine war sehr kommunikativ und er hat auf dem Weg nach oben dann ein paar kennengelernt, sie war Australierin, er war Australier, sie war Deutsche. Und dann gehen wir oben hoch auf die Plattform und jeder guckt nach und die staunen, ja, die kennen ja keine Altstadt, ja, ein Haus von 1406, ja, da war Brasilien noch nicht mal entdeckt und Wahnsinn, ja, was es hier alles gibt in Deutschland. Und dann stehen wir da oben und plötzlich ruft der eine, hey ihr Lieben, auf Englisch, ich habe hier gerade so ein Paar kennengelernt und ich finde es so toll hier oben, ja, lasst uns doch alle mal zusammenkommen und Gott einfach dafür Danke sagen. Und ich stehe da so und denke, okay, wie viele Leute sind hier noch? Ich kenne euch nicht. Und dann hat er tatsächlich alle zusammengerufen, noch so umarmt, ja, und dann, hey Gott, ich bin so dankbar für das, was du hier schenkst, dass wir hier sein können und dass wir dieses Paar kennengelernt haben. Und das Paar war total bewegt. Ja, ich glaube, der eine hat ein bisschen geweint und fand es so toll, dass der das so diesen Moment ergreift. Klar, der hatte sicherlich einen Ausländerbonus. Aber für ihn war das gar nicht komisch. Weil er vielleicht auch in einer Kultur lebt, wo es nicht so stark getrennt ist, ja, zwischen privat und öffentlich. Wisst ihr, ein Glaube ist persönlich, aber er ist nicht privat. Und wir dürfen auch in Deutschland, und ich erfahre da oft Positives, diesen Schritt gehen und sagen, du, ich glaube, ich habe zwar auch manchmal Zweifel, aber wenn du möchtest, kann ich jetzt auch für dich beten. Oder lass uns doch gemeinsam beten. Und ich möchte Mut machen, das mal auszuprobieren, vielleicht auch im Kleinen. Natürlich muss ich fühlen, ob es passt und so. Aber manchmal sind wir vielleicht auch zu ängstlich. Und die Leute reagieren oft gar nicht so negativ, wie wir denken, dass sie vielleicht das tun würden. Und selbst wenn. Wir können doch mit dem, was wir haben, wir sind doch nicht besser. Wir sind doch auch am Zweifeln, aber wir haben einen Gott, dem wir das bringen können. Und das Tolle ist, in all dem hat Christus die Perspektive, Jesus, dass er unseren Glauben stärken will. Jesus sagt, es ist alles möglich, dem der glaubt, aber gleichzeitig weiß er, dass wir Zweifel haben. Und er möchte dich in deinem Glauben, in deinen Zweifeln, wo du gerade bist, stärken. Jesus ist jemand, der versteht deine Zweifel. Jesus als der Sohn Gottes lebt seinen Weg als Mensch und er geht die ganze Zeit seinen Weg bis ans Ende, aber er hat es nicht getan ohne Zweifel. Er war kein Glaubenshero, der immer gesagt hat, hey, ich habe keine Zweifel. Und es gibt eine Situation, wo er seinen letzten Schritt geht, seinen letzten Ausdruck von Liebe kurz bevor er am Kreuz stirbt. Da ist er in einem Garten, der Garten heißt Gethsemane, und dann will er eigentlich nochmal beten mit seinen Freunden, aber seine Freunde sind alle müde, die schlafen alle ein. Und dann fängt er an zu beten und ringt mit Gott und er hat Angst. Er sagt, Vater im Himmel, ich will nicht den Schritt gehen, ich habe echt Angst. Und er schwitzt. Aber Vater, ich mach, was du willst. Ich springe ins Ungewisse. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet, aber ich gehe den Weg jetzt weiter. Aber ganz ehrlich, ich von mir aus. Und dann geht er den Weg bis ans Kreuz. Und als er am Kreuz stirbt, da ist die Situation, wo Jesus diesen verrückten Satz sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er kann Gott nicht greifen. Gott ist so weit weg. Obwohl er sich ganz auf Gott eingelassen hat, in dem Moment greift, kann er Gott nicht greifen. Und deswegen ist Jesus ein, der versteht, wenn du Gott nicht greifen kannst, wenn du gerade im Zweifeln bist und kämpfst, Jesus weiß, wie sich das anfühlt. Aber er ist der, der für uns den Weg bis zum Ende gegangen ist, der auferstanden ist und lebt und jetzt heute unseren Glauben stärken kann, auch weil er es erfahren hat. Und es gibt eine Situation, kurz bevor er stirbt, da trifft er nochmal seinen Freund Petrus und er sagt, Petrus, es kommt jetzt eine schwierige Situation und du wirst nicht mehr glauben, du wirst mich verraten, du wirst mich verlassen. Und Petrus, nee, Jesus. Also wenn einer glaubensstark ist, dann ich. Du kannst dich auf mich verlassen. Nee, Petrus, leider. Aber Petrus, ich bete für dich, dass dein Glaube nicht aufhört. Und dann wird Jesus gefangen genommen und der Petrus, sein bester Freund, verlässt ihn, hat Angst. Und Jesus geht dann ans Kreuz und er steht auf und später gibt es dann wieder eine Begegnung mit Petrus, wo Jesus Petrus begegnet und sagt, Petrus, ich richte dich wieder auf. Jesus kennt den Zweifel von dem Petrus und betet für ihn, dass sein Glaube nicht aufhört. Und Jesus kennt dich und deine Zweifel und er betet für dich, dass dein Glaube nicht aufhört. So ist Jesus. Und deswegen kannst du zu ihm kommen und sagen, Jesus, ich glaube, aber hilf meinen Zweifeln. Und er sagt, gut, dass du kommst. Ich denke, der Glaube in unserem Leben ist oft wie so ein, ich sag's mal, wie so eine Art Wasserrohr. Ja? Gott ist die Quelle, da ist das Wasser. Es kommt von ihm, er will unseren Lebensdurst füllen, er will uns seine Liebe schenken. Und der Glaube ist so wie das Rohr, was sozusagen dieses Wasser anzapft. Und er will, dass unser Rohr immer größer wird und fester wird. Aber wenn ein Rohr größer werden soll, einen größeren Durchmesser bekommen soll, dann muss die Schicht außenrum, ja, die muss ja auch dann dicker werden. Und wie wird die Schicht von unserem Glaubensrohr dicker? Meistens durch Zweifel und Krisen. Ja. Das wird dann da immer dicker und es wird härter und dann kann das Rohr auch größer werden. Aber es geht eben durch diese Tiefen durch. Ein Strohhalm ist ganz dünn, ja, braucht auch nicht viel Dicke, da fließt auch nicht so viel Wasser, aber das... Er möchte deinen Glauben letztlich stärken. Und vielleicht bist du da und sagst, ja, ich wünsche mir das auch. Oder eigentlich bin ich schon lange gläubig und ich habe eigentlich so ein dickeres Rohr schon, aber ich merke trotzdem, dass da nicht so viel fließt. Dann kann es sein, dass er vielleicht gerade dein Rohr noch dicker machen möchte. Es kann auch sein, dass dein Rohr verdreckt ist. Vielleicht gibt es viele Dinge in deinem Leben, wo du gerade voll woanders bist und gar nicht dich auf Gott fokussierst und du sagst, hey, es wird mal Zeit, dass ich mein Rohr wieder reinige. Aber egal, wo du gerade stehst, wie viel Wasser in deinem Glas ist, du kannst den Satz sagen wie diesem Vater. Jesus, ich glaube, aber bitte hilf auch meinem Unglauben. Amen.